2. Korintherbrief, Kapitel 12. Dieser Brief ist der persönlichste Brief, den Paulus geschrieben hat. Er berichtet von tiefen Erlebnissen, die Paulus gehabt hat, sowohl hohe als auch wirklich schwere Dinge, die ihm widerfahren sind. 2. Korinther, Kapitel 12. Wollen wir miteinander lesen, Vers 1 bis 10. Da sagt er: Gerühmt muss werden. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, er meint sich selbst, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich nicht rühmen, will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn oder Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hier werfen wir einen sehr tiefen Blick in das Seelenleben, in das Innenleben des Apostels Paulus. Für uns steht er wahrscheinlich immer auf einem sehr hohen Sockel, aber es war ein Mensch wie wir. Und er erlebte auch starke innere Spannungen und Schwankungen. In dem vorangegangenen Abschnitt in Kapitel 11, zweite Hälfte, lesen wir etwas von dem, was er erlitten hat. Das ist die Passionsgeschichte des Paulus, wird dieser Abschnitt genannt. Da sehen wir, dass er in große Tiefen hineingeführt wurde. Er zählt da auf seinen Leidenskatalog, dass er Schläge bekommen hat von den Juden. 5 × 40 Streiche, weniger einen. Ihr Jungs, wenn's mal was auf dem Popo gibt, aber bestimmt keine 39 Schläge, gell? Aber der Paulus, der hat 5 × 39 Schläge gekriegt. Das war allerhand, und das auf den Rücken. Mit Ruten geschlagen, gesteinigt worden, in Seenot gekommen, unter falschen Brüdern gewesen, durch Kälte und Frost, Blöße gegangen und der Dinge mehr, die er da aufzählt. Also er ist durch sehr große Tiefen gegangen und auch gleichzeitig durch die höchsten Höhen. Hier in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, die ersten 4 Verse, berichtet er uns, dass er einmal entrückt wurde in den dritten Himmel, das heißt in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und dass er dort unaussprechliche Worte gehört hatte, im Paradies. Und darauf, in den Versen 5 bis 10, berichtet er uns wieder von Tiefen, dass er einen Dorn oder Pfahl ins Fleisch bekommen hat, damit er sich nicht überhebt. Ihr seht, runter und drauf und wieder runter geht es hier im Leben des Apostels Paulus. Adolf Schlatter, ein Bibelausleger, hat dazu gesagt, Paulus war bekannt mit den himmlischen Orten und mit den satanischen Mächten. Es ging rauf und runter in seinem Leben. Und wir wollen heute Morgen mal etwas lernen von diesem Abschnitt aus dem Leben des Paulus, wie wir mit solchen Spannungen in unserem Leben umgehen können, wenn es bei uns rauf oder runter geht, wie wir dann auch in den Höhen und Tiefen unseres Lebens den Herrn erfahren können, den Herrn Jesus. Also das ist mein Thema heute Morgen, vom Umgang mit hohen und mit tiefen Erlebnissen. Fangen wir an mit den hohen Erlebnissen, so wie hier auch Paulus im Text. Vom Umgang mit hohen Erlebnissen. Paulus wurde von den korinthischen Charismatikern, möchte ich sie mal nennen, vorgeworfen, er hätte keine Geisterlebnisse gehabt. In Korinth rühmte man sich solcher Dinge. Man rühmte sich der Gaben, zum Beispiel der Zungenrede oder der Gabe der Heilung. Man rühmte sich der Erkenntnisse, man rühmte sich auch bestimmter Erlebnisse, dass man Visionen oder Offenbarungen gehabt hatte. Und nun antwortet Paulus hier in diesem Brief und schreibt: Bleibt mal ganz ruhig, ihr Korinther. Ihr wollt euch rühmen wegen solcher Dinge? Bleibt mal ganz ruhig. Ich habe auch solche Erlebnisse gehabt und die stellen euch weit in den Schatten. Warum tut er das? Warum erzählt er jetzt doch von seinen hohen Erlebnissen? Nun, er wollte nicht sich selbst oder seine Ehre verteidigen. Bei ihm stand seine apostolische Autorität auf dem Spiel. Paulus war ein Apostel und er hatte apostolische Autorität und Lehre zu verteidigen. Und das wollte er klarstellen. Er ist ein wirklicher Apostel Jesu Christi. Es ging nicht um ihn, um seine Person, sondern um die Würde seines Amtes, seines Dienstes, den er vom Herrn empfangen hatte. In Korinth waren nämlich Stimmen laut geworden, Paulus sei gar kein richtiger Apostel. Er hätte vielleicht den Herrn gar nicht gesehen, wie die anderen, die Zeugen der Auferstehung waren. Und darum entfaltet er das hier. Paulus wurde von seinen eigenen geistlichen Kindern in Korinth runtergekanzelt und in Frage gestellt. Das war bestimmt eine schwere Erfahrung für ihn. Und ich muss dazu sagen, manchmal gehen Weltmenschen barmherziger mit einem um als Gläubige. Und das hat der Paulus hier auch erleben müssen, wie seine eigenen geistlichen Kinder ihn runtergemacht haben, abgekanzelt haben. Lasst uns bitte hier aus dem Abschnitt lernen, dass wir unsere geistlichen Leiter achten sollten. Selbst wenn sie vielleicht vom Lebensalter her jünger sind als wir selbst. Paulus erzählt nun von seinen hohen geistlichen Erfahrungen und das sind Dinge, wie sie wahrscheinlich kein Mensch vor ihm und keiner nach ihm erlebt hat. Er sagt, dass er entrückt wurde. Er weiß nicht mal, ob das im Leib war oder außerhalb seines Leibes. Er wurde entrückt in das Paradies, in die Gegenwart Gottes und hörte dort unaussprechliche Worte. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist hier in den Versen 1 bis 4? Mir ist aufgefallen, wie knapp er das berichtet, wie keusch, wie nüchtern. Wie hätte er das ausmalen können und auswalzen können? Wie hätte er hier schwelgen können in dem, was er da erlebt hat im Paradies? Macht er gar nicht. Mit ein paar knappen, kurzen, keuschen Sätzen sagt er den Korinthern, bleibt mal ruhig, ich hatte auch Geisteserlebnisse, nur im Unterschied zu euch habe ich die nicht gepredigt. Das war nicht die Botschaft, die mir der Herr aufgetragen hatte. Ist euch aufgefallen in Vers 2? Er sagt, vor 14 Jahren hatte er das schon erlebt. Das lag 14 Jahre zurück. Das heißt, es war sogar bevor er nach Korinth kam, um dort zu wirken im Jahr 50 nach Christus, da hat er angefangen, dort in Korinth die Gemeinde zu gründen. Er sagt hier, als er den zweiten Brief schreibt, vielleicht im Jahr 57, 14 Jahre zurück, das war also bevor er nach Korinth kam. Und was hat Paulus dann in Korinth gepredigt? Dort hat er anderthalb Jahre lang gewirkt. Eineinhalb Jahre hat Paulus dort gepredigt. Und dieses Erlebnis, das er hatte, dieses hohe Erlebnis, hat er nie zum Gegenstand seiner Verkündigung gemacht. 14 Jahre zurück lag das. Er hätte das in Korinth erzählen können. Er hätte es predigen können, was er da erfahren hat, erlebt hat. Er hat es nicht getan. Sondern im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, lesen wir, dass er nach Korinth kam mit Furcht und Zittern, ganz schwach, und dass er nichts wusste unter den Korinthern, als Christus den Gekreuzigten zu predigen. Nicht seine Geisteserlebnisse waren der Gegenstand seiner Verkündigung, sondern Christus, was er für uns getan hat. Das müssten mal manche Charismatiker heute verstehen, dass das einfach gar nicht unsere Aufgabe ist, irgendwelche Erlebnisse zu predigen und zu propagieren und zu erzählen und noch zu filmen und was weiß ich, da zu inszenieren, sondern Christus ist unser Leben und er ist auch der Gegenstand unserer Verkündigung. Paulus kam sogar so schwach nach Korinth, dass er eine Ermutigung vom Herrn brauchte, dass ihn der Herr noch in einer Vision stärkte in der Nacht und sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dann hat Paulus Christus gepredigt. Übrigens, über diese Verse haben wir neulich beim Frühstück nachgedacht, meine Kinder und ich, dass Paulus ermutigt wurde, dass er gesagt bekam: Fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. Und eine Zeit lang habe ich ihn das jeden Morgen mit in die Schule gegeben. Rede und schweige nicht. In der Schule kann man nämlich auch schweigen. Ich meine nicht, wenn der Lehrer fragt, sondern wenn die Klassenkameraden sagen: Was? Du glaubst etwa an die Bibel? Du glaubst an Gott? Du glaubst an Jesus? Ach, das ist doch alles längst überholt. Ich glaube nur, was die Wissenschaft sagt und was im Fernsehen da angepriesen wird. Das glaube ich. Die Bibel glaube ich nicht mehr. Ja? Und was macht ihr dann, wenn eure Klassenkameraden sowas sagen oder Klassenkameradinnen? Dann hoffe ich, dass ihr euch an dieses Wort erinnert. Rede und schweige nicht. Wer redet, kommt durch. Wer Zeugnis gibt. Nicht der, der schweigt und untertaucht. Der kommt unter die Räder. Reden und nicht schweigen. So hat es Gott dem Paulus gesagt. Also noch einmal. Geistliche Erfahrungen waren nie Gegenstand der Verkündigung des Paulus, sondern Christus hat er gepredigt. Mir ist es mal sehr wichtig geworden. Ich möchte nicht mein Wissen über Christus predigen. Ich möchte ihn selbst predigen, ihn, meinen lebendigen Herrn, und auch natürlich, was er mir bedeutet in meinem Leben. Wie hätte Paulus das ausschlachten können, sogar in der öffentlichen Verkündigung? Überall wären die Schaulustigen nur so gesprungen und gelaufen. Was? Du warst im Himmel? Du hast unaussprechliche Worte gehört? Erzähl uns davon. Was war das? Was hast du da gehört? Was hast du da gesehen? Schlachte das mal ein bisschen aus, ja? Aber das hat er nicht gemacht. Jemand hat gesagt, der jetzt schon beim Herrn ist: Glauben heißt nicht leben vom Außerordentlichen, sondern trauen aufs Wort und hängen an Christus. Das heißt Glauben. Nicht leben vom Außerordentlichen, vom Spektakulären, von besonderen Erlebnissen, die wir hier oder da gemacht haben, sondern ganz schlicht vertrauen auf das Wort Gottes und hängen an Jesus Christus. Wie ist Paulus mit diesen hohen Erlebnissen umgegangen? Wir können es mit einem Wort sagen. Er hat geschwiegen darüber. Er hat den Mund gehalten. Warum? Wenn ich mich selber rühme, verdunkle ich meinen Herrn. Wir tun uns so schwer damit, wenn wir Erlebnisse erzählen, die wir gemacht haben. Wir kriegen es ganz schwer hin, dabei nicht doch uns selbst ein bisschen zu rühmen. Das hängt mit unserer gefallenen Natur zusammen. Wie machen wir es gerne? Wie gerne rühmen wir unsere Fähigkeiten, was wir können, was wir wissen, was wir tun? Wie gerne reden wir von unseren Tugenden? Wie gerne sagen wir, dass wir den und den persönlich kennen und mit dem sogar per Du sind? Wie gerne lesen wir unseren Namen oder wie gerne sehen wir unser Bild abgedruckt? Was sind wir allesamt für hochmütige Leute? Wir können es nicht verbergen, das sein wollen. Es blitzt uns aus allen Knopflöchern. Und manche sind ganz geschickt, die rühmen sich dann einfach sogar ihrer Demut und Bescheidenheit. Sogar das kriegen wir hin, wenn es sein muss. Paulus redet hier von seiner Entrückung. aber er tut es nicht von Herzen. Er beschämt damit die ruhmsüchtigen Korinther. Darum macht er das. Die wollten angeben mit diesem und jenem. Und dann sagt er ihnen mal, was er erlebt hat und sagt ihnen damit, guckt mal, ich war hier bei euch 1,5 Jahre und ich habe nie davon gesprochen. Ich hätte mich auch rühmen können. Ich habe es nicht getan. Nur jetzt muss ich euch mal beschämen, dass ihr mal erkennt, wie töricht das ist, wenn ihr euch solcher Dinge rühmt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, hat er ihn im 1. Brief, Kapitel 1, schon geschrieben. Und dann geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Er rühmt sich nicht nur dieser Geisteserlebnisse, er rühmt sich auch seiner Schwachheiten. Und damit bin ich beim 2. Gedankengang heute Morgen, vom Umgang mit tiefen, schweren Erlebnissen, die ja auch zu unserem Leben gehören. Paulus sagt in Vers 6, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich würde die Wahrheit sagen. Er meint, ich könnte angeben, aber ich tue es nicht. Ich würde nicht lügen. Es wäre alles wahr, was ich sagen würde, aber ich lasse das. Ich will mich nicht selbst rühmen. Stattdessen will ich euch was anderes erzählen. Ich will euch von einem Gegengewicht erzählen, von einem göttlichen Gegengewicht, das der Herr selber mir gegeben hat, von einem Dorn im Fleisch oder Pfahl im Fleisch. Er sagt, Vers 7, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen könnte ich mich rühmen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Jetzt kommt natürlich die berühmte Frage. Was war dieser Dorn oder Pfahl im Fleisch? Seit 2000 Jahren zerbrechen sich die Ausleger den Kopf darüber. Was könnte das wohl gewesen sein, was der Herr dem Paulus da ins Fleisch rein gepiekt hat? Er hat ihm so etwas gegeben, was ihn runtergehalten hat. Ein Dorn, ein Pfahl. Die römisch-katholische Kirche meinte, es seien fleischliche Versuchungen gewesen, die den Paulus da so zu schaffen gemacht haben. Martin Luther meinte, es seien Widerstände und Verfolgungen gewesen, denen Paulus ausgesetzt war. Calvin, der andere Reformator, meinte, es seien Versuchungen geistlicher Art gewesen, vielleicht sogar Zweifel, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Karl Bonhoeffer, nicht Dietrich Bonhoeffer, sondern Karl Bonhoeffer, meinte, Paulus hätte endogene Depressionen gehabt, was immer das sein mag. Nein, das sind so Depressionen, die von innen kommen, also durch Hormonen, Haushaltsgeschichten und so. Weitere Vermutungen reichen vom Augenleiden über rasende Kopfschmerzen bis über chronische Malariafieber und epileptische Anfälle bis hin zu einer ungläubigen Frau, die er vielleicht gehabt haben mag. Also ihr seht, die Ausleger haben da blühende Fantasie, was das alles gewesen sein könnte, was dem Paulus so zu schaffen gemacht hat. Eigenartig. Was steht denn da? Was steht denn hier? Hier steht, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten geschlagen hat. Warum nehmen wir das nicht wörtlich? Warum müssen wir da irgendetwas hineindeuten? Epileptische Anfälle und eine ungläubige Frau und so weiter. Hier steht es doch, ein Engel Satans, ein Dämon, der ihn mit Fäusten geschlagen hat, damit er sich nicht überhebt. Das würde bedeuten, wenn wir das wörtlich nehmen, immer wenn Paulus in der Gefahr war, stolz zu werden, geistlich stolz zu werden, sich zu überheben, dann hat ihn Gott gedemütigt. Dann bekam er plötzlich einen Schlag aus der unsichtbaren Welt von einem Dämon, der ihn damit erinnert hat, Paulus, bleib klein, überhebe dich nicht. Warum ist das unwahrscheinlich oder ausgeschlossen? So ganz wörtlich, wie es hier steht. Durch diese Schläge wurde Paulus bewahrt vor der religiösen Arroganz der Korinther, vor dem geistigen Stolz. Wisst ihr, geistlicher Hochmut ist in den Augen Gottes vielleicht eine schlimmere Sünde wie Ehebruch und Hurerei. Damit will ich das nicht kleinreden, das ist schlimm. Aber geistlicher Hochmut, stolz zu werden auf ein Selbst, auf das, was man ist und kann und weiß, das ist schlimm in Gottes Augen. Oder die Wasser der Ehre Gottes auf unsere Mühlen zu leiten, das mag Gott gar nicht. Bei Paulus bestand der Pfahl aus Faustschlägen eines Dämons. Bei uns heute, wenn wir in der Gefahr sind, stolz zu werden, uns zu überheben, kann Gott vielleicht andere Dinge gebrauchen. Gott kann auch uns einen Pfahl geben, ein Dorn ins Fleisch, irgendetwas, was uns klein hält. Bei Beethoven, dem unglaublich begnadeten Musiker, war der Dorn, wenn wir so wollen, bestand darin, dass er am Ende taub wurde. Was muss das für diesen Menschen schlimm gewesen sein, wenn man so ein musikalisches Gehör hat, taub zu werden am Ende. Es kann sein, dass eine Frau Kinder liebt, über alles, wirklich wahnsinnig kinderlieb ist und sie kann keine Kinder bekommen. Vielleicht, weil sie gar nicht heiratet oder auch, weil der Herr Kinder versagt. Es kann eine Krankheit sein, die in unser Leben kommt, körperlich, psychisch oder nervlich, die letztlich aber die gleiche Funktion hat wie der Dorn, die uns klein hält, die uns davor bewahrt, für die wir Gott in der Ewigkeit noch danken werden, weil wir dann erst verstehen, dass es uns klein gehalten hat. Es kann Einsamkeit sein, wenn man sich so sehr einen lieben Menschen wünschte und man muss alleine den Weg gehen. Es kann auch sein, dass wir unter Menschen leiden, manchmal sogar in der eigenen Familie, die uns schwer zusetzen. Es kann die Schwiegermutter sein, es können die eigenen Kinder sein, es kann irgendjemand sein, unter dem wir leiden. Das alles kann für uns so etwas wie ein Dorn, wie ein Pfahl sein, der uns letztlich doch zum Segen gegeben ist, aber natürlich schwer zu tragen ist. Paulus spricht von seiner Schwachheit, aber damit noch nicht genug. In Vers 8 offenbart er sogar noch eine Schwäche. Er spricht von einem nicht erhörten Gebet. Ihr Lieben, hier haben wir ein nicht erhörtes apostolisches Gebet im Neuen Testament. Wie gerne berichten wir von unseren Gebetserhörungen, ich auch. Aber Paulus berichtet hier sogar von einem nicht erhörten Gebet, um den Korinthern zu zeigen, schaut mal, so schwach bin ich. Ich bin ein Apostel. Ich habe zwar auch hohe Offenbarungen gehabt, aber schaut mal, Gott hat mir einen Dorn ins Fleisch gegeben und sogar manche meiner Gebete erhört er nicht. Die Korinther wollten nur sich rühmen und aufzählen, was sie alles haben und können und sind. Und Paulus geht den anderen Weg und er demütigt sich und erzählt ihr von seiner Schwachheit. Er sagt, dass er dreimal zum Herrn gefleht hat. Vers 8, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Verständlich, würden wir auch machen. Machen wir auch. Wir wollen alles Unangenehme aus unserem Leben wegbeten, ich auch. Wenn irgendetwas kommt und wenn es nur Zahnschmerzen ist, wenn es nur Kopfschmerzen ist, irgendetwas, ja, wir wollen es wegbeten, ist ganz normal. Wir dürfen auch bitten in allen Dingen, bitte versteht es nicht falsch. Wir dürfen, Paulus durfte auch, aber der Herr sagt ihm, nachdem er dreimal gefleht hatte, Paulus, dieses Gebet werde ich nicht erhören. Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Das sind zentnerschwere Worte. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Was gäbe ich drum, wenn wir diese Worte verstehen könnten, jeder von uns. Die Kinder, die hier sind, die Jugendlichen, die Erwachsenen. Meine Gnade genügt dir. Zunächst mal ist wichtig, Paulus hat diesen Pfahl oder Dorn nicht einfach so hingenommen. Er hat nicht gesagt, ah ja, Kismet, Schicksal, kann man nichts machen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, muss ich einfach hinnehmen, zack. Sondern er hat zunächst einmal gekämpft. Wir dürfen kämpfen. Wir dürfen, wenn eine Krankheit kommt, beten, Herr, ich würde mich so freuen, wenn du das wegnimmst. Keiner ist gerne krank. Ja? Wir dürfen beten, wir dürfen zu Ärzten gehen, wir dürfen Hausmittel gebrauchen. Wir bekämpfen das selbstverständlich. Wir dürfen kämpfen zunächst einmal. Das wird nicht getadelt, dass Paulus gefleht hat, dreimal, der Herr möge es wegnehmen. Er hat es nicht gleich resignativ hingenommen, oh, kann man nichts machen, muss man tragen. Er hat zuerst mal gekämpft. Aber als der Herr zu ihm gesprochen hat, dann hat er es sofort bewusst, aktiv angenommen. Merkt ihr den Unterschied? Manche Menschen nehmen Dinge einfach resignativ hin. Und manche nehmen es aktiv an. Das ist ein großer Unterschied. Aktiv aus Gottes Hand annehmen ist nicht dasselbe wie resignativ hinnehmen. Ja, der Herr hat zu Paulus gesprochen. Er hat ihm ein Wort gegeben. Und ich glaube, manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, da hilft uns nichts anderes, als wie dass uns der Herr ein persönliches Wort gibt. Dass er mit uns redet. Dass er uns diese Sache erklärt. Da können uns Menschen nicht helfen, wir selber kommen nicht weiter, da muss uns der Herr ein Wort geben. Und der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Und wenn der Herr mit uns redet, ich glaube, dann ist es uns genug. Dann können wir es tragen, dann kommen wir weiter. Da müssen wir nicht rebellieren, nicht murren, dann können wir es annehmen. Er empfing ein göttliches Wort, er braucht in dieser Situation Zuspruch von außen. Von dem Herrn selber. Meine Gnade genügt dir. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dieses Wort hat seine Wurzel im Alten Testament, im 5. Mosebuch. Da ist nämlich eine Parallele. Es gibt viele Parallelen im Leben des Paulus mit dem Leben des Mose. Das kann ich jetzt nicht entfalten, ist nicht unser Thema. Aber Mose hatte auch mal eine Situation, als er nämlich auf dem Berg stand und sah schon das verheißene Land. Da wäre er so gerne in das verheißene Land gegangen. Er hatte 40 Jahre das Volk durch die Wüste geführt und er konnte schon sehen und er durfte nicht hinüber. Da hat er gefleht, da hat er gebettelt zum Herrn, lass mich doch in das Land. Und dann hat Gott ganz hart geantwortet. Ravla, hebräisch, das heißt genug, kein Wort mehr. Ravla, heißt es da in 5. Mose. Da hat Gott gesagt, nein, meine Gnade genügt dir, du wirst ans Ziel kommen, du wirst ins verheißene Land kommen, aber jetzt darfst du es nicht betreten. Das hatte seine Vorgeschichte gehabt an dem berühmten Felsen, den sie geschlagen hatten, er und Aaron. Und Gott blieb dabei und sagte, genug für dich, Ravla. Damals war das sehr hart bei Mose, sehr hart. Hier bei Paulus klingt es schon ganz anders. Ist es, ja, dieselbe Gnade, aber sie kommt hier nicht so hart. Der Herr sagt, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade ist genug für dich. Der Herr Jesus will dem Paulus damit sagen, Paulus, wenn du nur mich hast, ich bin doch in deinem Leben, dann ist es genug für dich. Watchman Nee hat zu dieser Stelle auch etwas sehr Wertvolles geschrieben. Er sagt, Heilung bedeutet nicht, dass Schwachheit genommen wird, sondern dass Kraft vorhanden ist. Nochmal, Heilung bedeutet nicht, dass unbedingt, dass die Schwachheit genommen wird, sondern dass Kraft vorhanden ist. Meine Gnade genügt dir, sagt der Herr dem Paulus. Das heißt, ich hab dich lieb. Ob du gesund bist oder krank, mit Partner oder ohne, mit Arbeitsstelle oder ohne, ich hab dich lieb. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich bin auferstanden und du darfst aus meiner Fülle leben. Ich will dich tragen und führen und eines Tages vollenden. Die Gnade reicht aus für dich. Das ist ein sehr barmherziges Wort. Das ist wirklich ein gnädiges Wort. Das hat dem Paulus sehr geholfen, wie wir gleich noch sehen werden zum Schluss. Die Gnade reicht aus. Ich habe einen guten Freund, einen Klassenkameraden aus der Bibelschulzeit, der ist heute in Frankreich Missionar. Aber bevor er dort den Franzosen das Wort bringen konnte, musste er Französisch lernen. Und das war nicht unbedingt so sein Ding. Und als er im Französischstudium war in der Nähe von Paris, da sagte er, Er hat den ersten Bibelvers gelernt auf Französisch. Und da sage ich, oh, was ist denn das? Das hat mich interessiert. Und da sagt er, ma grâce te suffit, meine Gnade genügt dir. Das war das Erste, was er gelernt hatte. Die genügte die Gnade fürs Französischstudium, ja, lernen, und die genügte ihm bis heute in der Normandie Missionar zu sein. Meine Gnade reicht aus, meine Gnade genügt. Paulus bekommt dieses Wort vom Herrn und das veränderte seine Situation. Schaut mal noch zum Schluss Vers 9 und 10. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Die Korinther wollten sich rühmen ihrer Geisteserlebnisse und Zungenrede und Heilung und all die Sachen. Und schaut, was Paulus entgegensetzt. Er sagt, rühmt ihr euch bloß. Ich werde mich mal Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. Das sind die Siegel seiner apostolischen Echtheit, seiner Autorität, die Leiden, die er um Christi willen getragen hat, und Verfolgung und Ängste. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Eine ganz andere Theologie, die Paulus hier entgegensetzt. Ich muss euch bekennen, ich habe das noch nicht gelernt. Ich bin noch nicht so weit, wie Paulus hier war. Ich habe das noch nicht gelernt. Ich bin dabei, das zu lernen. Wir wollen ja oft alles sein, seine Zeugen, seine Prediger, seine Märtyrer, wenn es sein muss, nur nicht seine Schwächlinge. Das wollen wir nicht gerne sein, gell? Ich auch nicht. Wer rühmt schon seine Schwachheiten? Im Fernsehen werden keine Schwachheiten gerühmt, ja, oder in den Biografien und so weiter. Aber bei dem Herrn, da gehen die Uhren anders. Und vielleicht ist es besonders für uns Hauptberufliche eine Gefahr, es sind ja einige unter uns, da darf ich das auch mal so sagen. Wir Hauptberuflichen, wir müssen ja immer stark sein. Wir müssen ja vorne stehen, wir sollen ja der Herde vorangehen. Wir dürfen ja keine Schwächen haben, ja. Wir müssen ja immer stark sein, wir müssen predigen, egal wie uns zumute ist. Da können wir morgens auf den Knien liegen und noch ganz zerschlagen sein und leer. Aber wir müssen predigen um 10:30, ja, wenn das letzte Lied gesungen ist. Wir müssen immer stark sein. Nein, müssen wir gar nicht. Wir denken es so. Aber es ist gar nicht so. Wir können genauso schwach sein wie andere auch, wenn wir das gelernt hätten hier von Paulus. Wer sind wir? Was ist eine christliche Gemeinde? Nach der Definition von 2. Korinther 12 ist eine christliche Gemeinde, so wie wir hier, eine Zusammenkunft von Menschen, die an die Grenzen ihrer Kraft gekommen sind, an den Wunden ihres Lebens haben sie zu Christus gefunden und die Wunden ihres Lebens halten sie bei ihm. Nein, das wäre zu wenig. Die Wunden alleine halten uns nicht bei ihm, aber seine Treue und seine Macht, die halten uns bei ihm. Ich muss schließen, unbedingt. Die Gnade genügt, wollen wir mitnehmen von heute Morgen, vielleicht auch für dieses noch junge Jahr, was noch weitgehend vor uns liegt. Die Gnade genügt für die Kinder, wenn sie morgen wieder in die Schule gehen und wieder lernen müssen und stillsitzen müssen und alle möglichen Dinge, die auf euch zukommen, Arbeit schreiben müssen. Die Gnade genügt. Die Gnade genügt auch für uns Erwachsenen, wenn wir versagt haben, auch wenn Menschen über unser Haupt gefahren sind und uns total missverstanden haben, schlecht geredet haben und so weiter, wenn Krankheit unser Leben beschwert, wenn es in den Operationssaal geht, an offenes Grab, wenn wir loslassen müssen, mit Verlusten leben und selbst in den Gebrechen und Demütigungen des Alters. Ich schreibe oft, wenn ich alten Menschen schreibe, noch den Satz dazu, die Gnade Gottes genügt, die reicht aus, auch im Alter. Sie reicht aus bis zum Ziel, bis wir hier die Augen schließen und sich der Sargdeckel über uns schließen wird. So lange reicht die Gnade aus und das freut mich, das ermutigt mich, das möchte ich mitnehmen und wenn ihr wollt, auch ihr, die Gnade genügt. Wollen wir aufstehen zum Gebet? Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses sehr persönliche Wort des Apostels Paulus. Herr, es hat uns schon oft angesprochen, es hat uns schon oft gestärkt, auch mich. Aber Herr, wir müssen dir bekennen, wir haben es vielleicht noch nicht in die Tiefe hinein verstanden und verinnerlicht, was das bedeutet, dass deine Gnade ausreicht, dass sie genügt, dass sie selbst dann da ist, wenn andere Dinge unser Leben beschweren. Du nimmst nicht immer die Lasten weg. Du möchtest unsere Schultern stärken. Du möchtest selbst da sein. Du möchtest unser Ein und Alles sein, unser Friede, unsere Freude, unsere Kraft. Herr, lass uns das noch tiefer verstehen, dieses Geheimnis, und gib, dass wir uns auch für dieses noch vor uns liegende Jahr doch wirklich daran halten und daran freuen, dass deine Gnade ausreicht, auch für jeden von uns persönlich, für die Kinder, die jetzt wieder in die Schule gehen, für jeden von uns, für die kranken Geschwister, auch für uns als Gemeinde, wenn die Bauzeit wieder beginnt. Lass uns doch daran denken, Herr, dass deine Gnade ausreicht. Wir wollen sie rühmen und preisen an diesem Morgen. Amen.